Der Bürgermeister-Podcast. Der Podcast für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und für alle, die es werden wollen. Willkommen zum Bürgermeister-Podcast, dem Ort, an dem wir all jene Themen beleuchten, die unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bewegen. Wir sind Gudrun Kartnick
und Josef Anichhofer.
Zusammen sind wir die Bürgermeister-Coaches.
Wir tauchen in die Welt der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ein. Wir sprechen mit ihnen, diskutieren mit Experten aus der Kommunalpolitik und teilen Einsichten und Erfahrungen, die Bürgermeister in ihrer täglichen Arbeit weiterbringen.
Willkommen zu einer neuen Folge zum Bürgermeister-Podcast. Ja, heute gibt es ein Interview und zwar mit dem Bürgermeister der Gemeinde Franschach St. Gertraud und der erste Präsident auch des Kärntner Gemeindebundes, der Herr Günther Walland, ist heute hier bei mir im Büro. Herr Bürgermeister, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Aber bevor wir überhaupt einmal in unsere Themen und Fragen einsteigen, wollen Sie sich mal kurz vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allem auch für jene, die außerhalb der Kärntner Grenzen wohnhaft sind.
Ja, einmal herzlichen Dank für die Einladung und einen schönen Tag. Ich bin Bürgermeister der Marktgemeinde Franschach St. Gertraud und darf diese Aufgabe bereits schon seit mittlerweile 18 Jahren ausüben. Franschach St. Gertraud ist Kärntens jüngste Gemeinde, hat mit unserer Geschichte auch zu tun, denn unsere Gemeinde gibt es seit 1997. Wir sind entgegen dem Trend von einer Großgemeinde getrennt worden und deshalb sind wir bis heute noch Kärntens jüngste Gemeinde. Mhm. Bin seit dem ersten Tag auch als Mitglied des Gemeinderates vertreten, zu Beginn als Gemeinderat, dann von 2004 bis 2009 erster Vizebürgermeister und seit 2009 eben Bürgermeister der Marktgemeinde Franschach St. Gertraud und darf aber jetzt auch seit dem Jahr 2020 auch den Gemeindebund vertreten und meine Aufgabe im Gemeindebund wahrnehmen, was mich natürlich auch aufgrund der vielen Erfahrungen und auf der Jahre, dass ich das schon machen darf, immer wieder vor neue Herausforderungen und vor allem auch mit sehr viel Freude verbindet.
Mhm. Was hat Sie eigentlich damals bewegt, Bürgermeister zu werden? Sie sind ja relativ jung Bürgermeister geworden oder auch Vizebürgermeister zuerst und dann eben Bürgermeister. Was hat Sie da dazu bewegt damals?
1996, als die Gemeinderatswahlen für 97 vorbereitet worden sind, bin ich gefragt worden, nachdem ich in meiner Heimatgemeinde in St. Gertraud damals eine Jugendgruppe geleitet habe, ob ich denn nicht die Interessen für die Jugend im Gemeinderat vertreten möchte. Damals war ich 20 Jahre alt. Und als ich aber dann im Gemeinderat festgestellt habe, in der täglichen Arbeit, da geht es um viel, viel mehr und da geht es um nicht nur um Jugend, sondern natürlich um alle Generationen und um alle Themen in einer Gemeinde, hat mich das immer mehr und mehr interessiert und so hat es mich auch dann gepackt, die Kommunalpolitik, sodass ich dann schlussendlich auch zum Bürgermeister kandidiert habe und in einer Stichwahl dann auch gewählt worden bin, gegen damals eine amtierende Bürgermeisterin angetreten, eine Namensliste und ja, ich mache das bis zum heutigen Tag mit einer Freude und Überzeugung und damals bin ich mit 32 Jahren nicht als jüngster Bürgermeister Kärntens gewählt worden, aber einer der jüngsten, mhm.
Ja, denke ich mal, weil das sind Sie weit über das Durchschnittsalter eigentlich von Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eigentlich mit 32, weil das liegt eher so bei 40, 50 herum. Aber es ist ja eben gerade immer wieder auch ein Thema, dass es schwierig ist, oft junge Menschen für Politik zu begeistern, gerade auch für die Kommunalpolitik. Sie haben eben sehr früh den Weg eingeschlagen, schon einmal politisch. Ich meine, was würden Sie heute einem jungen Menschen sagen, der Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin werden möchte?
Nicht Würde, sondern was sage ich jungen Menschen, denn im Laufe dieser Jahre und vor allem auch im Hinblick auf die nächsten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 28. Februar 2027, wir stehen ja kurz davor und es bereiten sich alle auf die Kommunalwahlen auch vor, und wir und alle suchen natürlich auch händeringend noch neuen und natürlich auch jungen Menschen, sich für die Kommunalpolitik zu entscheiden. Und ja, hier hat sich sehr viel verändert. Beruf, Ausbildung, Studium, Wohnort, der Arbeitsplatz und viele andere Dinge. Natürlich immer gepaart mit dem hohen Anspruch nach einem sehr ausgeglichenen Freizeitverhalten, lässt wenig Platz für Kommunalpolitik. Und das führt auch dazu, dass es sehr, sehr schwierig wird, mittlerweile junge Menschen für diese Tätigkeit auch in ihren Heimatgemeinden zu begeistern. Und auf meiner Reise habe ich in den letzten Jahren immer wieder versucht, junge Menschen mitzunehmen und zu motivieren, sich für Kommunalpolitik zu begeistern, um natürlich dem einen oder anderen auch die Möglichkeit aufzutun, Bürgermeisterin oder Bürgermeister zu werden. Und da habe ich eine Quote, die meine jungen Leute, die ich coache, beziehungsweise auch in einem quasi Mentoring-Programm begleite. Und das ist Knochenarbeit. Also meine Quote ist, dass ich 10 junge Menschen sehr intensiv und sehr lange betreuen und begleiten muss, dass am Ende des Tages von den 10 jungen Menschen einer übrig bleibt, der dann auch eine Aufgabe in einem Gemeinderat oder Gemeindevorstand übernimmt. Oder dann auch in weiterer Folge, aber da werden wir in den meisten Fällen oder sind wir auch in den meisten Fällen 1, 2, wenn nicht sogar 3 Perioden davon entfernt, dann auch Bürgermeister zu werden. Ja, es gibt sie immer wieder, diese Überraschungskandidaten und Quereinsteiger, aber in der Regel bereiten sich die meisten Step by Step auf diese Aufgabe vor, die sehr umfangreich ist.
Ja, aber das ist ja eh schon einmal etwas, wenn es so ein Mentoring-Programm auch gibt, also der die jungen Menschen da anleitet und vorbereitet auch in gewisser Weise. Und wenn Sie jetzt aber sagen, von 10 ist es einer oder eine, die sich dann dafür entscheidet, diesen Weg zu gehen, was sind so die Gründe, dass die anderen 9 da abspringen oder da nicht mitmachen?
Im Prinzip die Gründe, die ich vorhin schon erwähnt habe, wenn es junge Menschen sind, die dann natürlich die Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben und sich dann vielleicht trotzdem für ein Studium oder eine andere Art der Ausbildung entscheiden, die bei uns vor Ort nicht möglich ist, und dann den Wohnort, die Gemeinde oder auch das Bundesland verlassen. Es ist manchmal dann die abgeschlossene Ausbildung und die Aussicht oder auch das Angebot eines Jobs, warum Menschen wegziehen. Und wenn man alles am Ende des Tages trotzdem richtig gemacht hat und man hat jemanden, der die Ausbildung hier abgeschlossen hat, der einen Job hier hat, dann ist die große Unbekannte die Liebe. Mhm. Und der Liebe wegen sind eigentlich die meisten weggezogen und hat es woanders hin verschlagen.
Ja, ich kann da selbst ein Lied davon singen. Ich bin ja aus der Steiermark hier nach Klagenfurt gekommen, der Liebe wegen. Aber weil Sie das immer gesagt haben, dass ja viele, vor allem junge Menschen, auch das Bundesland verlassen, also Brain Drain ist da so ein Stichwort. Klar, jetzt auch durch die Kornbahn, es zieht halt immer mehr auch Richtung Graz. Gibt es da so Mittelwege, um junge Menschen doch stärker hier in Kärnten zu halten?
Meine Erfahrung ist, dass neue Verkehrsverbindungen wie die Kornbahn keinesfalls ein Hindernis sind, sondern dazu führen, dass junge Menschen schnell von zu Hause von A nach B kommen, aber umgekehrt natürlich auch wieder zurückkommen können mit dieser schnellen Verkehrsverbindung. Und dann ist die Frage, wie verwurzelt sind junge Menschen in unseren Gemeinden im Bereich der Kultur, im Bereich des Brauchtums, im Bereich unserer Vereine, des Ehrenamtes, der Feuerwehren und dergleichen mehr. Und hier stelle ich immer wieder fest, dass genau das Ehrenamt und dieser Kreis in einer Gemeinde, ob das jetzt in einem Verein ist, ob das die Blasmusik ist, ob es der Chor ist oder was auch immer, genau die Gründe sind, warum Menschen natürlich in erster Linie wegen der Familie, aber schon in ihre Gemeinden und in ihre Dörfer zurückkehren. Also die Verwurzelung spielt natürlich sehr viel im Brauchtum, in Kultur und vor allem auch in Ehrenamt auch ab. Und dann sind Verkehrsverbindungen schon wichtig, dass man nicht nur schnell wegkommt, sondern auch wieder schnell nach Hause kommt.
Mhm, genau.
Und somit bleiben sie.
Mhm. Also Sie haben eher so, also Sie nehmen das eher so wahr, dass junge Menschen bleiben.
Ja.
Mhm. Eben auch junge Menschen für die Politik zu begeistern, vor allem auch für die Kommunalpolitik, das ist ja eine der Forderungen auch in dem Forderungskatalog des Kärntner Gemeindebundes, in dem Strategiepapier. Sie sind ja eben nicht nur Bürgermeister, Sie sind ja auch erster Präsident des Kärntner Gemeindebundes, vertreten so auch die Interessen des Gemeindes. Jetzt gerade im Lichte auch jetzt der Staatsreform. Welche Anliegen der Gemeinden stehen für Sie derzeit besonders im Mittelpunkt?
Gemeinden erledigen in Wirklichkeit für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort die Aufgaben im Bereich der Pflege, Bildung, Gesundheit, also die großen Themen, die auch in der Staatsreform diskutiert worden sind. Und ich sehe die Gemeinden immer als die kommunalpolitischen Nahversorger vor Ort. Wenn auch immer irgendwas in diesem Land nicht so läuft, wie es sein soll, bekommen Kommunalpolitiker, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister immer sofort als erstes und vor allem direkt 1:1 vor Ort das Fett ab. Das sind natürlich oft Entwicklungen für Entscheidungen, die vielleicht in Wien oder in Brüssel getroffen werden und man diese gar nicht beeinflussen kann, nicht immer sehr angenehm. Trotzdem ist man auch als Interessensvertretung natürlich bemüht, für unsere Bürgerinnen und Bürger auch vor Ort Verbesserungen zu erreichen. Das wird allerdings sehr schwierig aufgrund der finanziellen Situation, in der wir uns befinden. Nicht, weil wir nicht wirtschaften können, nicht, weil wir zu viel Personal beschäftigen, weil halt die Rahmenbedingungen auch sehr schwierig sind. Und da sehen wir halt als Interessensvertretung im Prinzip viele Probleme, die wir zu lösen haben, denn die Gemeinden werden immer wieder mit neuen und neuen Aufgaben, aber nicht mit den dafür zur Verfügung stehenden Mitteln, die gebraucht werden, ausgestattet, sondern wir erhalten Infrastruktur vor Ort. Ob das der Kindergarten ist, ob das die Straße ist, ob das die Pflegenahversorgung ist, ob es die Spielplätze sind, ob die Freizeiteinrichtungen, Schwimmbäder, Badeseen, Liftanlagen und dergleichen mehr. Diese kommunale Infrastruktur ist mit den derzeit vorhandenen Mitteln nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und deshalb gibt es berechtigterweise auch Forderungen des Gemeindebundes, entweder nach mehr Geld, das man uns zur Verfügung stellen muss, oder man klärt, und das war auch der große Auftrag an diese Reformgruppe, Aufgaben so zu verteilen, dass sie dorthin die Zuständigkeit wandert, wo auch die finanziellen Mittel dann vergeben werden. Und hier haben wir ganz eine klare Position und ein klares Bild, wie wir uns das vorstellen.
Mhm. Ich meine, generell, wenn Sie jetzt das Stichwort Staatsreform hören, was ist denn da so der erste Gedanke? Ist das so schon wieder und immer die gleiche Debatte oder meistens noch immer nichts weitergegangen oder ist es endlich ein Schritt in die richtige Richtung?
Letzteres, ein Schritt in die richtige Richtung. Nur wenn ich das Ergebnis jetzt nach den ersten Auswertungen der Ergebnisse auch werten darf, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Also als große Reform würde ich diesen Wurf jetzt nicht einordnen, sondern es ist, wie halt leider Gottes sehr oft in Österreich, der Kompromiss des kleinsten gemeinsamen Nenners herausgekommen und in Wirklichkeit bräuchten wir viel, viel mutigere Schritte. Nämlich, und die Bürgerinnen und Bürger haben Verständnis dafür, dass entweder Punkt A nicht alles möglich ist zu einem, ja, ich sag's mal wie in einer Vollkaskogesellschaft, dass alles der Staat zur Verfügung stellt, oder wenn Leistungen des Staates zur Verfügung gestellt werden, dann natürlich auch das Geld voll muss, sprich die Steuereinnahmen. Mhm. Aber derzeit orte ich halt, es dürfen keine neuen Steuern gemacht werden und es müssen Leistungen ausgebaut werden. Und Das geht sich halt ohne Reformen und ohne irgendwelche Einschnitte nicht aus. Und da sehe ich die Gemeinden, die am Ende jetzt dieser Kette auch sind bei Bund, Ländern und Gemeinden, dass wir eine sehr hohe Last für diese Reformen auch zu tragen haben. Und somit auch die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Wenn man uns die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stellt, sind wir nicht mehr in der Lage, die Infrastruktur in dem Ausmaß zu erhalten, wie wir sie heute vor Ort haben.
Ich meine, scheitern Ihrer Ansicht nach auch notwendige Reformen einfach manchmal aus Angst vor Stimmverlusten? Also vor allem mit dem Blick auf die nächste Wahl ist oft der Blick auf lang, also ist dieser Blick auf eine nächste Wahl, egal jetzt ob auf Bundes-, Landesebene, auch Gemeindeebene, ist dies oft eine Folge, dass der Mut für notwendige Entscheidungen, nicht nur Entscheidungen, für das notwendige Tun fehlt?
Es ist immer irgendwo eine Wahl. Und das hat sich einfach historisch und vor allem auch zeitlich, hätte sich jetzt ein Zeitfenster aufgetan, seit der Bildung der letzten Bundesregierung in dieser Dreierkoalition, in dem eben 2 Jahre lang keine wesentlichen und bedeutenden Bundes- oder Landeswahlen stattgefunden hätten. Und man hätte schon die Zeit und die Möglichkeit auch gehabt, große Reformen anzugehen. Denn es findet immer irgendwo eine Wahl statt. Und wenn man so handelt und denkt, dann kommen wir nie weiter. Aber ich würde mutigere und größere Schritte begrüßen. Und ja, Wahlen sind ein Hindernis, nicht nur aus den von Ihnen angesprochenen Gründen, dass es quasi eine Hemmschwelle ist vor Stimmenverlusten, sondern Wahlen haben eine Vorlaufzeit organisatorisch, wo sich dann Politikerinnen und Politiker eher auf Wahlveranstaltungen fokussieren, als wir auf die inhaltliche Arbeit. Dann findet eine Wahl statt, dann finden Regierungsbildungen auf welchen Ebenen auch immer statt. Und das nimmt alles eine Zeit in Anspruch. Und meine Erfahrung ist halt, um eine Wahl herrscht in etwa ein Jahr Stillstand. Und diese Jahre fehlen uns einfach in täglichen Tun und in der täglichen Arbeit. Das unterscheidet einfach die kommunale Ebene, wo dieses eine Jahr wegfällt, weil wir einfach kürzere, effizientere Wahlbewegungen haben als die Wahlkämpfe auf Landes- oder Bundesebene. Das ist vielleicht auch ein Punkt, warum es auf kommunaler Ebene besser funktioniert als auf anderen Ebenen.
Sie haben ja auch vorhin eben das Thema von der aufgeschobenen Investitionen erwähnt. Eben gerade bei Straßen, Gebäuden, generell bei kommunaler Infrastruktur. Ist es dann nicht so, wenn man nicht investiert, dass dann dennoch langfristig das dann teurer kommt? Und was könnte man hier noch tun?
Wenn man sich die derzeitige Situation der Kärntner Gemeinden ansieht, dann sind 79 Kärntner Gemeinden derzeit mit einem positiven bzw. ausgeglichenen Budget. 49 Gemeinden sind mit einem derzeit negativen Budget behaftet. Diese Zahl war das sind die Rechnungsabschlüsse 2025. Diese Zahl war bei der Erstellung der Budgets 2025 wesentlich schlechter. Was hat dazu geführt, dass es zur Verbesserung der finanziellen Situation der Kärntner Gemeinden gekommen ist? Ja, der Kärntner Landtag hat durchaus auch Maßnahmen getroffen, um die Situation der Kärntner Gemeinden zu verbessern, wie zum Beispiel eine schrittweise Reduktion der Landesumlage, Umlagensenkung im Sozial- und Gesundheitsbereich im Allgemeinen, aber den größten und wichtigsten Teil haben die Gemeinden sich erspart. Haben sich die Gemeinden deshalb erspart, weil sie Investitionen, die notwendig wären, nicht getätigt haben. Oder Investitionen so reduziert haben, um auf ein Minimum herunterzuschrauben. Ich selbst in meiner Gemeinde habe natürlich die Spardoktrin hinausgegeben an alle Ebenen und es wäre eine Brücke zu sanieren. Vor 10 Jahren hätte diese Sanierung der Brücke keine Diskussion verursacht und 200.000 Euro Investitionsbedarf wären aus dem Budget zur Verfügung gestellt worden. Jetzt ist die Sanierung der Brücke weniger als 100.000 Euro, weil wir nur die notwendigsten Dinge erledigen. Und so finden viele Investitionen nicht statt in die Erhaltung der Infrastruktur. Das heißt, wir schieben dieses Problem vor uns her. Wir schieben es aber nicht nur vor uns her. Es geht auch der regionalen Wirtschaft ein irrsinniges Investitionsvolumen verloren. Denn jede Gemeinde, die sozusagen negativ budgetiert und eine Abgangsgemeinde ist, braucht Geld aus Landesmitteln, die das ausgleichen. Und dieses Geld ist früher alles in die regionale Wirtschaft geflossen, um auch die Infrastruktur vor Ort wieder auf Vordermann zu bringen. Wir haben eine Befragung des Österreichischen Gemeindebundes durchgeführt und festgestellt, dass über 1 Milliarde sofort verfügbare Investitionen der österreichischen Gemeinden quasi auf der Warteliste stehen, die derzeit aufgrund der budgetären Situation nicht durchgeführt werden. Ich erahne für die Infrastruktur in den Gemeinden von Straßen, Gebäuden und vielen anderen kommunalen Einrichtungen nichts Gutes in der Zukunft, wenn sich die budgetäre Situation nicht verbessert.
Mhm. Werden da so Alternativen erarbeitet diesbezüglich jetzt auch seitens der Gemeinden oder des Gemeindebundes? Gibt es da Vorschläge? Weil nicht zu investieren kann ja auf Dauer schädlicher sein. Auf lange Sicht.
Also nicht nur Vorschläge, sondern auch Forderungen. Und eine der zentralsten Forderungen ist natürlich auch die Zurverfügungstellung von finanziellen Mitteln. Und eine der zentralen Forderungen ist es auch die Anpassung bzw. Erhöhung der Grundsteuern, die seit 40 Jahren nicht angepasst worden ist. Wir sprechen hier von keinen neuen Steuern. Wir sprechen von keinen neuen Steuern, weil die Grundsteuer gibt es. Und unsere Forderung ist es, diese Grundsteuer, den Hebesatz von derzeit 500 auf 750% anzuheben. Das würde in den Gemeindekassen, weil die Grundsteuer eine Einnahme für die österreichischen Gemeinden ist, dazu in die Lage versetzen, viele mögliche Investitionen in diese Gemeindeinfrastruktur wieder zu ermöglichen. Darlehen und Kredite zu bedienen. Denn das ist derzeit die einzige Möglichkeit, um überhaupt Infrastruktur zu erneuern bzw. zu sanieren. In Wirklichkeit leben die österreichischen Gemeinden derzeit auf Pump und Kreide. Das ist nicht ein verantwortungsvoller Umgang mit den nächsten Generationen, wie wir sie uns vorstellen. Das heißt, eine Reform der Grundsteuer bzw. eine Anhebung der Grundsteuer wäre einer dieser Forderungen, die wir von Seiten der kommunalen Interessensvertretung erheben. Es ist aber nicht nur so, weil es heißt immer keine neuen Steuern. Ich möchte noch einmal erwähnen, die Grundsteuer ist keine neue Steuer. Die Paketsteuer ist ja wohl eine neue Steuer. Also hier ist man von diesem Grundsatz abgegangen. Wir haben aber auch andere Lösungsvorschläge und natürlich Alternativen. Und die werden auch notwendig sein, denn weder auf Landes- noch auf Bundesebene sehen wir natürlich auch als gelernte Kommunalpolitiker das nicht, die finanziellen Mittel vorhanden sind. Und auch hier muss gespart werden. Und wenn Gemeinden in Kärnten mehr kooperieren, mehr zusammenarbeiten, interkommunal zusammenarbeiten in Form von Mehrleistungs- und Mehrzweck- und Dienstleistungsverbänden, dann spart das nicht nur im System, sondern steigert auch die Effizienz. Und hier haben wir natürlich große Herausforderungen, speziell in ländlichen Gemeinden, überhaupt diese Qualität noch zur Verfügung zu stellen in der Verwaltung, denn der große Flaschenhals ist derzeit auch in den Kommunen wie bei vielen anderen Themen das Personal, dass wir wirklich auch überall dieses qualifizierte Personal in den Kommunen gewinnen können, das auch dann am Ende des Tages unsere Aufgabe erledigen kann.
Mhm. Bevor wir noch zum Thema Gemeindekooperation, das wird sicherlich noch jetzt ein Thema sein. Ich möchte nochmal fragen, also in Bezug auf Forderungen, wo Sie jetzt als mögliche Lösung vorsehen oder vorschlagen, eben eine Erhöhung der Grundsteuer und eben Gemeindekooperation. Noch zurückkommend auf Erhöhung der Grundsteuer, das ist ja schon fast schon ein alter Hut von der Forderung her. Also man hört sie immer wieder. Aus Ihrer Sicht, aus welchen Gründen kommt das nicht? Weil es klingt ja so scheinbar einfach, aber es ist wohl nicht so einfach. Also woran liegt das?
Dann fehlt es am politischen Willen, an sonst gar nichts. Weil technisch und auch von der Durchführung wäre es leichtest, diesen Hebesatz zu ändern und die Kommunen wieder in jene Lage zu versetzen, Investitionen zu tätigen. Das heißt, Wenn man die Grundsteuer erhöht, ja, belastet es Bürgerinnen und Bürger, versetzt aber mit einem Mehrwert die Kommunen, ihre Infrastruktur wieder in Ordnung zu bringen. Davon profitieren die Bürgerinnen und Bürger. Denn wenn ich vor 40 Jahren mir ein Eigenheim errichtet habe, ist vor 40 Jahren die Straße dorthin errichtet worden, der Gehsteig dorthin errichtet worden, die Straßenbeleuchtung dorthin errichtet worden und es fort die Schneeräumung organisiert und vieles dergleichen mehr. Das heißt, diese kommunalen Dienstleistungen, aus der Grundsteuer finanzieren, hat sich ja in den letzten 40 Jahren ja geändert. Wir haben ja die Straße wahrscheinlich schon dreimal asphaltiert. Wir haben die Straßenbeleuchtung in LED ausgetauscht und dergleichen mehr. Also da steht ja auch eine Leistung dahinter. Das ist ja kein Abschöpfen von Geld aus der Bevölkerung, sondern die Gemeinden geben dadurch ihrer Bevölkerung wieder eine Leistung. Und zum anderen ist das Geld, das der regionalen und örtlichen Wirtschaft wieder zugutekommt, dadurch das Steueraufkommen sich erhöht und über die Ertragsanteile die Gemeinden, aber auch der Bund, alle wieder davon profitieren. Also eine Win-Win-Situation aus meiner Sicht und ich kann kein nachvollziehbares Argument liefern, warum das nicht gemacht werden soll.
Wenn Sie in die Zukunft schauen, nächsten 5 Jahre, glauben Sie, dass es eine Erhöhung der Grundsteuer geben wird?
Man muss doch auch bei der Wahrheit bleiben, wenn es keine Erhöhung der Grundsteuer, wenn es keine Anpassung der Grundsteuer gibt, müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern auch sagen, welche Leistung wir nicht mehr durchführen können. Mhm. Und da sind wir sehr schnell im Bereich der Haftungen. Das ist beim Winterdienst, das ist bei der Erhaltung unserer Straßen. Ja, dann wird's keine Freibäder, keine Schwimmbäder, dann wird es keine Freizeiteinrichtungen, dann wird es keine Spielplätze, dann wird vielleicht die eine oder andere Straße gesperrt werden müssen, dann wird der Winterdienst eingeschränkt werden. Das sind Dinge, die ich nicht haben möchte und für die ich auch nicht mehr bereit bin, die Verantwortung zu übernehmen.
Sie haben ja noch eine weitere Alternative oder Lösung genannt im Hinblick auf die knappen Kassen der Gemeinden. Und was auch immer wieder aufpoppt, das Thema eben die Gemeindekooperation. Das ist eben etwas, was immer wieder als Lösung genannt wird, wenn die Kassen knapp sind. Ich meine, die Vorteile sind ja schon lang bekannt von Gemeindekooperationen. Ressourcen können gebündelt werden, Leistungen werden effizienter gebracht, Know-how kann gemeinsam genutzt werden. Also es ist ja vom Gedanken her nicht neu, die Vorteile sind bekannt. Dennoch scheint es in einigen Gemeinden oder Regionen schwierig zu sein, dass eben solche Gemeindekooperationen zustande kommen. Also was sind so die Hindernisse aus Ihrer Sicht, dass es eben noch mehr Gemeindekooperationen gibt? Weil da gibt es ja schon erfolgreiche Beispiele auch, muss man auch erwähnen. Aber was sind so Hindernisse, dass so etwas nicht zustande kommt?
Also die Hindernisse kann ich vielleicht reduzieren auf einen Begriff, es menschelt. Es menschelt halt und wenn sich die genannten Proponenten, die kooperieren sollen, vielleicht auf der persönlichen Ebene nicht unbedingt wohlgesonnen gegenüberstehen. Was jetzt die Persönlichkeit betrifft, vielleicht auch, und das muss man auch berücksichtigen, es gibt mehrere politische Richtungen und vielleicht auch unterschiedlichen politischen Richtungen angehören, ist es halt nicht so einfach. Aber das ändert sich aus meiner Wahrnehmung derzeit gravierend. Punkt 1, es sind immer mehr jüngere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die einen ganz anderen Zugang zu diesem Thema haben und es auf der menschlichen Seite viel leichter ist und auf der politischen Seite, weil parteipolitische Grenzen hier keine Hürden und keine Hindernisse mehr sind. Ich nehme derzeit sehr viele Initiativen in Kärnten wahr, wo Gemeinden kooperieren wollen, von Standesamtsverbänden über hin zu Kinderbetreuung gemeinsam anzubieten, bis hin zu Abfallsammelzentren gemeinsam zu errichten, bis hin zu mehrere Gemeinden beschäftigen, einen oder mehrere Finanzverwalter. Und schauen wir uns doch einfach einmal die Realität auch an. Wenn in einer kleinen Gemeinde ein Amtsleiter, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin im Bürgerservice, eine Finanzverwaltung beschäftigt ist, eine Verwaltungskraft beschäftigt ist. Es gibt Also die Personaldecke ist dermaßen dünn, dass bei Ausfällen, Langzeitkrankenständen, Urlaub und dergleichen mehr, es dann zu Ausfällen kommt. Und da sind größere Einheiten, wo mehrere Menschen in einer Abteilung bzw. in einem Verbund auch arbeiten. Das kann durchaus an unterschiedlichen Orten sein. Natürlich heute mit den technischen Entwicklungen alles möglich. Die müssen nicht an einem Ort in einem Raum sitzen, aber sich gegenseitig vertreten, ergänzen, um hier dann am Ende des Tages nicht nur eine Kooperation im Sinne des Sparens erreichen, sondern eine Kooperation im Sinne der Steigerung der Effizienz und der Qualität für die Bürgerinnen und Bürger. Und das muss das Ziel auch sein. Und hier sehe ich durchaus sehr viele Initiativen und Bewegungen. Und ich möchte das aber mit einem Aspekt in Verbindung bringen. Denn wenn die Kooperation nicht die richtige Lösung ist, dann ist die Gemeindefusion, die Zusammenlegung quasi immer gleich die nächste Antwort drauf. Warum legen wir Gemeinden nicht zusammen? Und da bin ich halt ein gebranntes Kind aus einer Gemeinde, die aus einer Gemeindetrennung stammt und sich eine Gemeinde getrennt hat. Franz aus St. Gertrud hat man damals kein langes Überleben prognostiziert und gesagt, wir werden finanziell bald so weit sein, dass wir wieder zur Großgemeinde zurückkommen und nächstes Jahr feiern wir unser 30-jähriges Jubiläum und uns geht's wirtschaftlich nicht schlecht. Das heißt, wo ist das Einsparungspotenzial bei einer Gemeindezusammenlegung? Das ist ein Bürgermeister und wir bleiben beim Beispiel, wir legen zwei Gemeinden zusammen. In der Regel sind es zwei kleine Gemeinden, das heißt vielleicht 11, vielleicht 15 Gemeinderäte, die eingespart werden können und ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin. Das ist die sofortige Auswirkung in der Verwaltung, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihr Dienstverhältnis zu einer Gemeinde haben, haben ihre Aufgabe trotzdem zu erledigen. Die Schule, der Kindergarten, das Pflegeheim, das sind ja alles Einrichtungen, die verschwinden durch eine Gemeindezusammenlegung ja nicht. Die werden ja trotzdem gebraucht und ich habe alles mal zwei. Ich kann vielleicht mittelfristig einen Bauhof, ein Abfallsammelzentrum oder andere Infrastruktureinrichtungen zusammenlegen. Das sind mittelfristige Einsparungen. Und bei den langfristigen Einsparungen, da reden wir von wahrscheinlich länger als 40 Jahren, wenn man zum Beispiel Schulstandorte dann zusammenlegt. Aber unmittelbar die sofortige Auswirkung von Gemeindezusammenlegung reduziert sich auf den einen Gemeinderat und einen Bürgermeister. Und hier reden wir von Kosten, die eingespart werden können. Wir haben das auch erhoben von Seiten des Kärntner Gemeindebundes von 0,8 bis 1% des Budgets. Das ist das sofortige Einsparungspotenzial einer Gemeindezusammenlegung. Alles andere entsteht, wenn erst pro futura in der Zukunft durch mittelfristige oder langfristige Maßnahmen. Und das ist auch der Grund, warum wir in Richtung Gemeindekooperation denken, warum wir Gemeindekooperationen als sinnvoller sehen, denn die durchschnittliche österreichische Gemeinde hat 2500 Einwohnerinnen. Kärnten liegt hier in einem ganz guten Schnitt und ich sehe hier keinen Handlungsbedarf bei den Gemeindezusammenlegungen. Wenn es der freiwillige Wunsch zweier Gemeinden ist, ja, freiwillig ist alles möglich.
Genau, das wäre eh nämlich meine Frage noch gewesen. Okay, also das Thema der Gemeindekooperation, also dass Gemeinden stärker kooperieren sollten, ist ja ein Thema beim des Strategie- und Reformpapiers des Kärntner Gemeindebundes. Welche weiteren Forderungen gibt es da? Welche sind da schon umgesetzt worden auch?
Beziehungsweise auch in Umsetzung, denn manche Dinge bedarf es auch gesetzlicher Änderungen im Kärntner Landtag. Wir sind permanent im Austausch und in Kontakt natürlich auch mit diesen Gemeindekooperationen, die gesetzlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Das sind auch Entscheidungen und natürlich Prozesse im Hintergrund, die nicht von heute auf morgen geschehen. Wir sind aber guter Dinge, dass, wenn wir jetzt auf die nächste Gemeinderatswahlperiode denken, auch im Kärntner Landtag, und das ist ja auch eine Reform der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung in Vorbereitung im Hinblick auf die nächsten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, sind wir guter Dinge, dass wir mit der nächsten Gemeinderatswahlperiode im nächsten Jahr mit neuen rechtlichen Möglichkeiten ausgestattet werden, um noch mehr Kooperationen und noch mehr Gemeinde zusammenarbeiten und interkommunale Zusammenarbeit zu leben und auch zu fördern, aber auch in der Reformgruppe jetzt auf Seiten des Bundes findet sich dieses Thema, denn ein Hindernis, weil wir vorher von den Hindernissen gesprochen haben, ich habe nur das Menschliche angesprochen, es gibt ein steuertechnisches Hindernis und das heißt Umsatzsteuer. Wenn eine Gemeinde derzeit einer anderen Gemeinde eine Leistung anbietet, dann ist die Umsatzsteuer fällig und man wird so quasi für eine Gemeindekooperation mit einer Steuer noch bestraft. Diese Steuer soll bei interkommunaler Zusammenarbeit aufgrund der Ergebnissen, die ich nun interpretiert habe aus den Papieren der Reformgruppe, auch wegfallen.
Mhm. Okay. Gibt es eigentlich eine Forderung, die heute oder jetzt im Jahr 2026 noch dringlicher ist als im Jahr 2023, wo das Papier verfasst oder auch veröffentlicht wurde?
Ich sage, die Dringlichkeit hat sich vielleicht nur in der Wertigkeit noch mehr hervorgetan. Das ist, die Gemeinden brauchen dringend frisches, zusätzliches Geld, um ihre Aufgaben zu erledigen und um ihre Infrastruktur aufrechtzuerhalten.
Mhm. Ich schalte jetzt einmal wieder die Klimaanlage ein, weil es ist doch sehr warm. Ich meine, heute haben wir ja den 2. Juli. Ich meine, jetzt ist erstmal seit 10 Tagen bleibt einmal die Temperatur unter 30 Grad. Ich meine, was früher noch als außergewöhnliche Hitzeperiode galt, das erleben wir eigentlich jetzt schon fast jährlich, immer früher und immer länger. Wo spüren die Gemeinden die Folgen des Klimawandels heute ganz konkret?
Klimawandel ist ein Thema, ob es die Diskussion um die Vorverlegung der Schulferien ist, wo die Gemeinden wieder gefordert werden, als Schulerhalter ihre Gebäude an die veränderten Außentemperaturen im Sommer anzupassen. Wir spüren diesen Klimawandel leider Gottes sehr und immer öfters infolge von Starkregenereignissen, Hangwässer, Regen, der in kürzester Zeit auf trockene Böden herunterfällt und der Boden dieses Wasser nicht mehr aufnehmen kann, Hangrutschungen, Vermurrungen, bis hin natürlich auch zu Hochwasserereignissen. Wir spüren den Klimawandel in unseren Budgets, denn wir geben mittlerweile sehr viel Geld für die Abwendung dieser Naturkatastrophen auch aus. Hochwasserschutz muss gebaut werden, Geschieberückhaltebecken werden errichtet, Hangsicherungen werden errichtet. Das sind alles Investitionen aufgrund Folgen des Klimawandels, die wir eigentlich sinnvollerweise in andere Infrastruktureinrichtungen gerne investieren würden. Nur die Dringlichkeit ist halt Schutz der Bevölkerung, Schutz von Flächen, von landwirtschaftlichen Flächen für die Produktion unserer Lebensmittel, Schutz unseres Lebensraumes steht im Vordergrund. Und der Klimawandel, ja, er ist sichtbar und auch spürbar mittlerweile in allen Kärntner Gemeinden, aber auch in unseren Gemeindebudgets.
Ich meine, im Zuge des Klimawandels wird ja auch immer der Ausbau erneuerbarer Energie immer wichtiger oder immer stärker zum Thema. Ich meine, viele Menschen befürworten ja auch saubere Energie grundsätzlich. Aber wenn es dann konkrete Projekte gibt, die dann vor der eigenen Haustür, in der eigenen Gemeinde dann stattfindet, dann entsteht ja häufiger Widerstand. In Ihrer Gemeinde, also in der Gemeinde Franschach St. Gertrud, wird ja ein Windpark errichtet. Also ein Vorhaben, das sicherlich nicht von Anfang an da für Begeisterungsstürme gesorgt hat. Aber wie sind Sie da konkret vorgegangen, um hier die Bevölkerung einzubinden und Akzeptanz zu schaffen?
Vielleicht auch ein Zitat von Windpionier Franz Dorner, das ich hier zitieren möchte. Nicht nur die Folgen des Klimawandels werden in der Landschaft sichtbar sein, sondern auch die Energiewende wird sichtbar sein. Gemeint sind damit natürlich die Windräder. Bei uns werden derzeit 8 Windräder im Windpark Bärofen errichtet, die im Herbst heurigen Jahres dann auch ans Netz gehen. Und es ist ein kleiner Mosaikstein, nicht die allumfassende Lösung. Und das muss man halt unterscheiden. Es ist ein Mosaikstein, dass wir am Weg zur Energiewende und auch natürlich zum Klimawandel beitragen, dass wir uns den Kopf zerbrechen müssen, woher und aus welchen Formen wir Energie nutzen und beziehen. Jetzt ist der Windpark Bergofen kein Projekt, das im letzten Jahr jemand auf die Idee gekommen ist, sondern allein die Projektphase von Einreichen bis zur Genehmigung hat in Summe 10 Jahre gedauert. Ein Verfahren von 10 Jahren, wo wirklich alles auf das Letzte überprüft worden ist und dann im Wege einer Umweltverträglichkeitsprüfung sozusagen auch standgehalten hat und jetzt umgesetzt wird. Und auf dieser Reise der über 10 Jahre haben wir in Franschau St. Gertraud die Bevölkerung auch immer wieder mitgenommen. Der Gemeinderat hat in einem ersten Schritt im örtlichen Entwicklungskonzept, das waren damals die gesetzlichen Voraussetzungen anders als heute, einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss gefasst, den Windpark Bergofen zu errichten. Das war mal die erste Basis, was sich von vielen Gemeinderatsbeschlüssen oder Grundsatzbeschlüssen in anderen Gemeinden unterscheidet. Mhm. Denn mittlerweile ist es auch schon über 12 Jahre her, wo wir diesen Beschluss gefasst haben, hat man heute einen anderen Blickwinkel auf Energie, welche aus Windparks gewonnen wird. Wir haben aber auch in diesem Verfahren und in all den Jahren immer wieder die Diskussion mit der Bevölkerung geführt. Vielleicht ist es auch deshalb ein Grund gewesen, warum Franschau St. Gertraud im Lavantal die einzige Gemeinde war, die mehr als 50% dem Ausbau bei der Volksbefragung positiv gegenübergestanden ist. Wir haben aber auch nicht nur die Bevölkerung mitgenommen, sondern wir haben, und das war uns in diesem Projekt immer wichtig, die Bevölkerung muss auch einen Benefit, muss auch mitpartizipieren von solchen Großprojekten. Wenn es am Ende des Tages so ist, dass die Bevölkerung nur Emissionen, ob das jetzt Staub, Lärm, andere Dinge sind oder auch die Sichtbarkeit in Kauf nehmen muss und nichts davon hat, dann ist das ein Unterschied, ob man einen Benefit und auch einen Vorteil sieht. Es ist ja der Windpark nicht das einzige Großprojekt in unserer Gemeinde, aber dieses Projekt wird halt umgesetzt. Ein anderes Projekt, wie den heutigen Medien zu entnehmen ist, nämlich der Lithiumabbau auf der Weinebene, soll nicht umgesetzt oder derzeit nicht umgesetzt werden, weil die Proponenten das Projekt verkaufen wollen. Die haben die Bevölkerung nicht mitgenommen auf dieser Reise. Mhm. Und wir diskutieren hier auch in etwa mittlerweile schon 15 Jahren über den Lithiumabbau. Und das sind einfach zwei Projekte, die parallel gelaufen sind. Das eine Projekt wird eben jetzt verkauft. Der Lithiumabbau, das andere geht in Betrieb. Und beide Projekte sind parallel gelaufen und der eine hat die Bevölkerung mit eingebunden und der andere hat nicht einmal irgendwo eine Information hinausgegeben. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Die Bevölkerung muss mitgenommen, informiert werden, muss partizipieren. Wie partizipiert unsere Bevölkerung? Wie im Burgenland, wie in der Steiermark, wie in allen Windparks bekommt die Gemeinde einen Betrag pro erzeugter Energie. Und wir haben uns darauf geeinigt im Gemeinderat, dass wir einen Fonds damit einrichten. Aus diesem Fonds werden wir das ländliche Wegenetz sanieren und weiter instand halten. Und das heißt, wir sprechen hier von rund 70.000 Euro im Jahr, welche das Gemeindebudget aus dem Windpark Bergofen lukriert. Ein Betrag, der an und für sich normalerweise nur aus der Kommunalsteuer resultieren würde. Aber nachdem wir bei Windparks keine Mitarbeiterinnen, keinen Mitarbeiter außer den Mühlenwart haben, ist auch keine Kommunalsteuer für Windparks oder nur wenig Kommunalsteuer fällig. Und wir haben zum Zweiten ein Kinderbetreuungsprojekt, die Camper Käferlein bei uns in der Gemeinde, die die Windparkfirma nun finanziell unterstützt, vereinbaren können. Und es ist die ländliche Bevölkerung, die auf die Windräder blickt. Es ist aber auch die ländliche Bevölkerung, die den Vorteil aus der gewonnenen Energie in Form von Projekten, Sanierung der Gemeindestraßen, ein Kinderbetreuungsprojekt im ländlichen Raum, nämlich in Kamp, von Vorteil oder zu ihrem Vorteil genießen kann. Und deshalb auch die Akzeptanz, eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung, ich möchte nicht sagen bei allem, aber eine größere Akzeptanz vorhanden ist, wie vielleicht in anderen Gemeinden Kärnten.
eben, weil Sie ja gesagt haben, Akzeptanz eben nicht bei allen. Vielfach ist ja auch zu beobachten, dass der Versuch ist, es immer allen recht machen zu wollen. Aber ich schätze mal, von diesem Anspruch muss man ja wegkommen, weil sonst kann es einfach keinen Fortschritt geben. Oder wie sehen Sie das?
Nicht nur was die Projekte betrifft, sondern auch das persönliche Empfinden. Und ich bin sehr jung Bürgermeister geworden und hatte diesen Anspruch, ja, allen immer alles recht zu machen und auch versuchen, Lösungen auszuarbeiten und auch wenn es länger dauert und auch wenn es schwieriger ist. Und ich bin viele dieser Wege gegangen, um am Ende des Tages die beste Lösung zu präsentieren. Ich habe halt auch der Realität irgendwann ins Auge blicken müssen und habe mich von diesem Grundsatz verabschiedet und seitdem bin ich erfolgreicher. Und das ist vielleicht auch etwas, was ich vielen jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mitgeben kann. Diesen Mut, diesen breiten Rücken und diese dicke Haut braucht man. Und man muss sich von diesem Grundsatz verabschieden, allen alles recht zu machen. Es gibt Prinzipien und es gibt in einer Demokratie, und ich bin sehr froh und ich bin auch sehr dankbar, dass wir in einer sehr gut ausgebauten Demokratie auch leben dürfen. Und in einer Demokratie gibt es Mehrheitsentscheidungen. Und wenn eine Mehrheit sich für ein Projekt entscheidet, dann muss auch jener Teil, der sozusagen der Entscheidung unterlegen ist, das so akzeptieren. Und das ist Demokratie. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man.
Ja, wunderbar, wenn wir alle so eine Einstellung hätten. Aber generell, also Sie haben ja gesagt, bei schwierigen Projekten, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, zum einen, es soll ein Benefit für die Bevölkerung schon mal rausschauen, aber es geht auch darum, eben alle mitzunehmen. Also wenn Sie jetzt eine Bürgermeisterin, ein Bürgermeister fragt, wie man eben kontroversiell diskutierte Vorhaben umsetzen kann, also was würden Sie ihnen dann konkret mitgeben auf diese Frage?
Sich mit dem Thema inhaltlich und sachlich beschäftigen und vor allem eines auch, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Und da stelle ich halt fest, dass bei vielen Projekten, Großprojekten, und es gibt einige in Kärnten, mit Halbwahrheiten und mit Vorurteilen gearbeitet wird, auch von politischen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern, die versuchen natürlich einen Benefit daraus zu ziehen und ihren Vorteil bei den Wählerinnen und Wählern hervorzutun, indem das man gegen ein Projekt ist. Das bringt uns in Summe nicht weiter. Der Bürger ist mündig, dem Bürger ist die Wahrheit zumutbar und die offene und ehrliche Diskussion und der Diskurs mit sachlichen Themen, das ist das, was meine Erfahrung auch ist, die ich weitergeben kann. Und das vertrauen die Menschen durchaus schon.
Sie haben ja noch erwähnt, bleiben wir noch ganz kurz beim Windpark, es hat 10 Jahre gedauert, bis da überhaupt eine Bewilligung auch erfolgt ist. Da fällt mir einfach das Thema auch Entbürokratisierung ein. Ist ja auch eine der Forderungen in Ihrem Strategiepapier oder im Strategiepapier des Gemeindebundes. Was wollen Sie da unseren Zuhörern diesbezüglich mitteilen?
Bürokratie ist aber grundsätzlich nichts Schlechtes und ich möchte das an einem Beispiel nennen, ebenfalls aus meiner Gemeinde. Nämlich nehmen wir die Umweltverträglichkeitsprüfung her und in dem einen Fall beim Windpark Bärofen ist dieses aufwendige Verfahren einer Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden und wirklich alles auf bis ins letzte Detail geklärt worden. Bei dem anderen Großprojekt, nämlich beim Lithiumabbau, wollte man das Umweltverträglichkeitsverfahren umgehen, nämlich mit dem einfacheren Verfahren, dem Mineralrohstoffgesetz, abhandeln, weshalb wir beim Bundesverwaltungsgericht eine Klage eingebracht haben, die wir jetzt auch gewonnen haben. Und vielleicht mit ein Grund ist, warum sich der Projektwerber von diesen Vorhaben auch verabschieden möchte. Aber mit diesem sehr aufwendigen Verfahren ist es gewährleistet in einer Demokratie, dass auch die Rechte der Bürgerinnen und Bürger bis ins letzte Detail, aber nicht nur der Bürgerinnen und Bürger, auch unserer Natur, dem Naturschutz und allen Lebewesen gewährleistet ist. Und das ist auch Bürokratie. Und jede Regelung, die man irgendwo erfindet, hat irgendwo einmal seine Existenzberechtigung auch gehabt. Und das vergessen wir halt leider oft, dass jedes Formular und jeder bürokratische Schritt einmal seinen Ursprung gehabt hat. Ja, manche Dinge ändern sich und da sind wir halt jetzt derzeit vor einer großen Transformation, nämlich im Bereich der Digitalisierung. Hier sehe ich sehr viel Möglichkeiten, Bürokratie auch einzusparen und Dinge auch zu hinterfragen. Wir müssen jeden Tag die Dinge kritisch hinterfragen, ob dieses und jenes noch notwendig ist. Und das wird, und dort bin ich auch sehr optimistisch, bei diesem Reformprozess der Digitalisierung werden viele Gewohnheiten und viele Gesetze und auch viele Formulare verschwinden, weil sie nicht mehr notwendig sind. Und das ist einfach, Demokratie ist grundsätzlich nichts Schlechtes, aber uns zu Tode verwalten brauchen wir auch nicht, einfach Mut für neue Schritte und natürlich den täglichen Anspruch, Reformen und Reformschritte immer neu zu denken. Und das ist der Auftrag an die Politik, aber auch an unsere Verwaltung.
Machen wir noch einen kleinen Themenwechsel, generell zum Thema Bürgermeisteramt an sich und die Attraktivität des Amtes. Der Gemeindebund fordert ja bessere Rahmenbedingungen für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, verweist auch auf hohe zeitliche Belastung, große Verantwortung und vergleichsweise niedrige Bezüge. Ist das Bürgermeisteramt heute noch attraktiv genug?
Jein. Ich sehe das auch als eine Win-Win-Situation, wenn Menschen aus der Privatwirtschaft aufgrund ihrer Ausbildung, der Profession irrsinnig viel mitbringen können, natürlich in das Bürgermeisteramt. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind Top-Führungskräfte. Und wenn man sich dann aber mit der Privatwirtschaft vergleicht, vergleicht man natürlich auch relativ bald auch das Gehalt. Und diese steht in keiner Relation zur Verantwortung, aber keinerlei in Relation, das wissen die wenigsten, zu den Haftungen. In Österreich ist es so, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die einzigen Politikerinnen sind, die mit dem Privatvermögen haften. Und diese Haftungen stehen natürlich Aufwandsentschädigungen gegenüber, die in einem Bundesländervergleich sich in Kärnten wiederum im unteren Drittel wiederfinden. Das ist durchaus reformbedürftig und ist aber auch in vielen Gesprächen, und die führen wir mit den allen Parteien im Kärntner Landtag, leider keinen Konsens herzustellen. Und somit wird die Entschädigung so bleiben, wie sie ist. Rahmenbedingungen sind aber nicht nur Geld, sondern Rahmenbedingungen sind auch andere Dinge, wie zum Beispiel aufgrund der jüngsten Diskussion eine mangelnde Karenzregelung in Kärnten, die jetzt auch mit der nächsten Novelle der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung ihren Platz finden soll und wird, aufgrund von Verhandlungen, die wir natürlich aufgenommen haben, dass es in Zukunft auch möglich sein wird, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Karenz gehen können, wie auch viele andere in der Privatwirtschaft. Und das macht es aber auch so schwierig, dass man immer davon ausgeht, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister beschäftigt sind bei einer Gemeinde. Sind wir nicht. Wir sind nicht weisungsgebunden, wir sind sozusagen, wir bekommen eine Aufwandsentschädigung. Es gibt aber Dinge wie einen Krankenstand oder Urlaubsanspruch und so weiter. Das haben Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nicht. Somit auch viele andere soziale Leistungen wie die Karenzregelung, vorhin angesprochen, müssen erst ihren Weg in die Gesetze finden. Das heißt, wir sind nicht vergleichbar mit der Privatwirtschaft, haben aber trotzdem eine sehr hohe Verantwortung. Und es gibt durchaus auch Berufe, die man vielleicht karenzieren kann, um sein Amt dann in Vollzeit auszuüben. Ja, aber man muss auch akzeptieren, dass es Berufe gibt, die nicht möglich sind, an den Nagel zu hängen. Denn wer möchte von einer Ärztin einen Arzt behandelt werden, der 6 Jahre nicht mehr operiert hat, weil er die letzten 6 Jahre Bürgermeisterin und Bürgermeister war? Also grundsätzlich sehe ich denn die Intention eher in Richtung, und wenn ich mit jungen Kolleginnen und Kollegen spreche, eher die Intention hin, das Bürgermeisteramt Vollzeit auszuüben, wenn es beruflich möglich ist, wenn man in einer beruflichen Situation ist, die das zulässt, und wenn sie es nicht zulässt, müssen wir halt auch akzeptieren, dass Bürgermeisterinnen zwei Tätigkeiten parallel auch ausüben. Und das ist derzeit momentan auch die Mehrheit aller Kärntner Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.
Genau, das ist eh das, was bemerkbar ist. Auch sicher ein Fortschritt, dass es dann bald eine Regelung gibt zum Thema Karenzierung. Ich meine, Sie haben ja zum einen das Thema der Haftung genannt, also und auch die hohe Verantwortung, die immer mit dem Bürgermeisteramt einhergeht. Gleichzeitig sind es ja auch eben extrem hohe Erwartungen der Bürger an den Bürgermeister, an die Bürgermeisterin, auch die ständige Erreichbarkeit, zumindest scheinbar. Sind es also Gründe, dass Menschen vor so einem Amt zurückschrecken? Ich meine, es gibt aber, die machen es gerne, aber dennoch sagt man, es wird immer schwieriger, auch Nachfolger zu finden.
Das hat natürlich auch sehr viel mit der persönlichen Resilienz zu tun. Denn wenn man gelernt hat, mit sehr hohen Arbeitspensum, mit sehr viel Druck auch umzugehen, und da zählt natürlich nicht nur die Verantwortung, sondern auch die Erreichbarkeit dazu. Ja, es gibt Wege und Mittel und es gibt Situationen, wo die ständige Erreichbarkeit auch an ihre Grenzen stößt. Aber man ist ja als Bürgermeisterin, man ist als Bürgermeister nicht alleine. Man hat ja den ersten Vizebürgermeister, den zweiten Vizebürgermeister. Es gibt Vertretungsregelungen. Und wenn jemand davon nicht Gebrauch macht, von den Möglichkeiten, sich vertreten zu lassen, um auch, und das steht doch auch jedem zu, abschalten zu können, einen Urlaub zu genießen oder auch sind es familiäre Ereignisse wie eine Hochzeit, eine Taufe oder in vielen Fällen leider Gottes auch Todesfälle, wo man Abstand zur Arbeit braucht, um Dinge zu verarbeiten. Die Zeit muss man sich nehmen und meine Wahrnehmung und meine Feststellung ist, die mit diesen Gegebenheiten gut umgehen, können auch ihre Aufgaben besser erledigen. Und es ist in der heutigen Zeit nicht mehr notwendig, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit verlangt werden kann, dass von einem alles erledigt wird, beziehungsweise dass man ständig erreichbar ist. Wir verfügen über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es gibt einen Amtsleiter, es gibt in den Bauhöfen Bereitschaftsdienste. Es ist nicht der Bürgermeister, der den Rohrbruch am Wochenende erledigt und repariert. Es sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dafür gibt es Notrufdienste, dafür gibt es Vertretungsregelungen. Und man muss halt auch manchmal loslassen können. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, sozusagen mit diesem Druck und mit diesen Anforderungen, die da sind. Ja, die Erwartungshaltung sind immens hoch von den Bürgerinnen und Bürgern teilweise. Aber so gut wie möglich auch umzugehen und zu kompensieren, um nicht dann der eigenen Gesundheit zu schaden, das dann dazu führt, dass man dieses Amt nicht mehr ausüben kann, dass man krank wird oder schlimmstenfalls zurücktritt und im ganz schlimmsten Fall vielleicht sogar das Ganze gar nicht überlebt.
Also Sie scheinen Ihre Grenzen zu kennen und Sie würden auf jeden Fall auch Ihren Kollegen mitgeben, lasst euch vertreten, delegiert einfach gewisse Aufgaben, ihr müsst nicht alles selber und allein machen. Also dass dieses Mindset halt stärker in die Köpfe tritt.
Das muss man sich dann halt auch trauen und da weiß ich, dass es halt unterschiedliche Gegebenheiten gibt. Denn wenn der Vizebürgermeister, die Vizebürgermeisterin nicht derselben Fraktion angehört, wird es vielleicht schon zu Problemen führen, was die Vertretung betrifft. Aber ja, dann muss man halt sich dann wieder zusammenraufen und die Dinge gut regeln, weil niemand und in keinem Beruf und in keiner anderen Tätigkeit wird von einer Person 24/7 erwartet, dass er immer alles erledigt und immer erreichbar ist.
Ich meine, Sie selbst haben ja auf der Webseite Ihrer Gemeinde, ist ja unter Ihrem Namen Ihre Handynummer angeführt. Ist es so die Botschaft dennoch auch noch nach außen an die Bürgerinnen und Bürger, dass sie rund um die Uhr erreichbar sind?
Eine Handynummer zu kommunizieren heißt nicht, dass man immer erreichbar ist, weil würde jetzt jemand anrufen, ich würde nicht abheben, weil ich in einem sehr angenehmen Gespräch bin. Ich bin in Terminen, in Sitzungen. Ich rufe in der Regel also ausschließlich irgendwann in den nächsten 24 Stunden zurück. Und wenn ich auf Urlaub sein sollte eine Woche, dann ist der Anrufer mit einer freundlichen Nachricht darüber informiert, wer meine Vertretung ist und wann ich wieder im Amt bin. Und somit habe ich kein Problem damit, meine Handynummer zu veröffentlichen.
Weil das war ja eine der ersten Folgen auf unseres Bürgermeister-Podcasts. Muss ich ständig erreichbar sein, weil das eine Frage war eines Bürgermeisters. Aber Sie haben das ja jetzt auch wunderbar beantwortet. Also insbesondere, dass man sich selber ja auch Regeln setzen soll und diese auch nach außen hin kommuniziert. Wie ist es so? Gelingt es Ihnen eigentlich noch einen schwierigen Tag wirklich abzuschalten? Oder begleiten Sie manche Themen, Konflikte mit nach Hause oder auch in den Schlaf?
Natürlich nimmt man nicht nur schwierige Themen, sondern auch Schicksalsfälle mit nach Hause. Und das ist gar nicht möglich, von der einen in die andere Sekunde um- oder abzuschalten. Und ich hab Erlebnisse, wo ich von einer Beerdigung weggehe und in 10 Minuten bin ich bei einer Geburtstagsfeier. Also das muss man im Kopf dann einmal sozusagen auch umschalten. Oder man hat Schicksalsschläge in der Gemeinde mit tödlichen Ausgang. Das, wenn man die Angehörigen, die Familie alle kennt, das sind natürlich schon schwierige Dinge, die jemanden dann beschäftigen. Oder ich bin selbst jetzt kein aktiver Feuerwehrmann, aber sehr natürlich der Feuerwehr verbunden, und wenn Katastropheneinsätze sind, und von denen hatte ich als Leiter von Katastropheneinsätzen leider Gottes schon sehr viele. Wenn man dann bei Menschen zu Hause ist, wo das Hab und Gut verwüstet ist und zu Schaden gekommen ist aufgrund von Hochwasserereignissen, Murenabgängen und dergleichen mehr, da geht man nicht heim und legt sich dann zu Bett und das ist alles am nächsten Tag wieder weg, sondern das beschäftigt jemanden. Ja, auch mit solchen Situationen muss man lernen umzugehen und so gut wie möglich die Dinge zu verarbeiten. Und dann braucht man aber auch im Leben irgendwo einen Ausgleich. Ja, das ist zum größten Teil natürlich die eigene Familie. Das ist aber auch Hobbys wie Sport, Bewegung, die Natur. Jeder hat andere Möglichkeiten, die er wahrscheinlich von sich selbst besser, am besten kennt, um wieder in seine Mitte zu finden und einen Ruhepol zu finden. Und es gibt Zeiten, wo ich mehr Sport mache, weil halt einfach die Zeiten anstrengender sind. Und es gibt Zeiten, wo ich weniger viel Sport mache. Ich kompensiere halt sehr viel mit Sport und das muss jeder für sich selbst außerfinden. Aber ich kann nur jedem empfehlen, sich die Dinge anzusehen und nicht in sich hineinzufressen und sozusagen dann irgendwie daran krank zu werden, sondern es sind ernstzunehmende Dinge. Aber das ist nicht nur im Amt des Bürgermeisters, das der Bürgermeisterin, das ist in jedem Job so.
Generell, ja. Mhm. Ja, ich meine, Sie haben ja eh auch gesagt, als Bürgermeister braucht man ohne dies oder Bürgermeisterin eine dickere Haut. Und einen großen Buckel. Ja, genau, einen breiten Buckel.
Ja.
Ja, dann kommen wir langsam, neigt sich unser Gespräch dem Ende zu. Ich möchte eine Zukunftsfrage an Sie stellen. Nehmen wir an, es ist das Jahr 2031 und die Kärntner Gemeinden sind wieder deutlich handlungs- und gestaltungsfähiger. Was hat sich verändert und welche Entscheidungen waren dazu notwendig?
2031 sind wir wieder in der Vorbereitung für die nächsten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen. Wir werden viele junge Menschen auf den Listen aller Parteien in ausreichender Anzahl finden, weil es den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern wieder Spaß macht, sich für ihre Gemeinde, für ihren Wohnort, für ihren unmittelbaren Lebensmittelpunkt einzusetzen, weil die finanziellen Mittel wieder zur Verfügung stehen, um die Infrastruktur, um die Kinderbetreuungsplätze, um das Pflegeheim, um das Schwimmbad aufrecht zu erhalten. Die Maßnahmen, die dazu geführt haben, waren ein umfassender Reformprozess, bei dem die Bürgerinnen und Bürger in Richtung mit Unterstützung der ID Austria in Richtung Digitalisierung sehr viele Amtswege von zu Hause 24/7 erledigen können. Früher hat man müssen mit einem Bauakt aufs Gemeindeamt gehen. Heute kann ich einen Bauakt 2031 digital online an meine Gemeinde übermitteln. Meine Gemeinde ist nach wie vor mit einem Gemeindeamt und Mitarbeiter vor Ort, aber im Hintergrund sind wie zum Beispiel der Baudienst oder die Finanzverwaltung oder auch die Standesbeamten in Verbünden und in Mehrzweckverbänden von vielen Gemeinden zusammengeschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreten sich gegenseitig im Urlaub und bei Krankenständen. Jederzeit, wenn Bürgerinnen und Bürger mit einem Anliegen sich an ihre Gemeinde wenden, hebt am anderen Ende jemand ab oder beantwortet Nachrichten in Form von E-Mails oder in anderen Kommunikationskanälen unterstützt mit künstlicher Intelligenz, aber nicht ersetzt durch die künstliche Intelligenz, rasch, effizient und in einer sehr hohen Qualität.
Ja, jetzt hat man richtig gemerkt, Sie haben aus dem Herzen gesprochen. Ihre Augen haben nur so gestrahlt. Schade, liebe Zuhörer, dass Sie das jetzt nicht gesehen haben. Was gibt Ihnen so persönlich diese Zuversicht, dass diese Entwicklung gelingen kann?
Weil es wir sind, die die Zukunft gestalten und der andere Weg sich für mich nicht als sinnvoll erschließt, dass wir Gemeinden schließen, dass wir Gemeinden zusammenlegen, dass wir das Angebot der Bürgerinnen und Bürger reduzieren, dass wir das Schwimmbad zusperren, dass wir Kindergärten schließen. Da sehe ich einfach keine Zukunft. Das motiviert mich jeden Tag und natürlich auch, und es ist Dankbarkeit keine Tugend in der Politik, aber manchmal und in den wenigen Fällen, in denen es dann doch geschieht und man bekommt die Dankbarkeit und den Dank der Bürgerinnen und Bürger zurück, gibt es einem so viel Kraft, auch weiter zu tun, auch wenn 100-mal nicht Danke gesagt worden ist, aber dieses eine Mal gibt an so viel Kraft. Und ein großer Politiker hat einmal gesagt, Sie wissen ja gar nicht, wie viel Dankbarkeit ich vertragen kann, beziehungsweise wie viel Lob ich vertragen kann. Also, wenn Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger manchmal ihre Kommunalpolitiker loben, wir halten das aus und vertragen das.
Ja, also ein wunderbarer Schlusssatz. Ich hätte jetzt noch eine Frage gehabt, aber das muss man jetzt einfach so stehen lassen. Ich sage herzlichen Dank, Herr Bürgermeister, für Ihre Zeit und für die Einblicke. Ja, und liebe Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, liken Sie uns gerne, leiten Sie das gerne weiter. Ja, und wenn Sie sonst noch Themen haben, die Sie interessieren und die wir in unserem Podcast, im Bürgermeister-Podcast behandeln sollen, dann melden Sie sich gerne. Ich sage nochmal herzlichen Dank, Herr Bürgermeister, und schön, dass Sie heute dabei waren.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung und danke für das angenehme Gespräch.